Ja, nach einer arbeitsreichen Woche, die doch ein bisschen stressig war, tatsächlich haben Michael und ich uns entschieden, dass wir jetzt spontan und gemütlich frei von der Seele am Samstagmittag nochmal eine Folge aufnehmen. Und zwar wieder mal einen Free Talk, wo wir immer über Themen sprechen, die uns im Kreativbereich einfach beschäftigen. Und für das rufe ich an Michi jetzt am Handy mal kurz an.
Servus, Jordi.
Servus, Michi. Hi.
Hi.
Cool, dass es jetzt klappt, nachdem wir ein bisschen rumexperimentiert haben, gell?
Dass wir uns immer wieder wundern, wie man so Kabel, wie man es schafft, dass man Kabel immer wieder andersrum einsteckt, gell?
Genau, also ich habe mir gerade gedacht, vielleicht schreibe ich tatsächlich eine Mail an Rode, dass das Kabel irgendwie kennzeichnen, wie man es richtig einsteckt.
Also, wer es glauben, so banale Sachen wie Kabel richtig oder ich ärgere mich immer furchtbar über diese im Fotografiebereich, diese Funkauslöser und oder Blitze oder Dauerlichter, wo quasi die ganzen Markierungen alle schwarz auf schwarz sind.
Ja.
Also in einem Fotografiebereich, wo es eher mal ein bisschen dunkler ist, es ist mir immer ein Rätsel, wie man das nicht klar erkennbar machen kann. Gell? Naja, gleich mal loslästern.
Ja, gleich mal Lästerrunde, genau.
Genau.
Gut, dann starten wir mal direkt mit dem Intro und dann, da die Song, gehen wir rein ins Thema.
Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Michi, wann bekommen wir unsere neuen Einsprecher?
Ja, es dauert ein bisschen. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen hinten dran vom Jahresstart her. Deswegen, ich habe es mir jetzt so am Samstagmorgen einfach noch ein bisschen einverleibt, das Ganze. Und bin so am Mischen und am Tüfteln. Aber es dauert ein bisschen.
Ja, tatsächlich sitze ich da in der Hinsicht ein bisschen auf feurige Kohlen, weil ich freue mich schon auf die neuen Einspieler und ja, es ist alles ein wenig so dieses frische Gefühl, gell? Irgendwas ist wieder neu, irgendwas hat sich wieder verändert.
Ja, und stimmt schon. Idealerweise ist ja am Jahresstart am besten, gell? Gut, jetzt haben wir jetzt schon den 5. Februar, aber wir wissen ja,
ja,
so wie es ist, so ist es.
Genau, das Thema Perfektionismus haben wir ja auch schon längst hinter uns gelassen, also von daher.
Das war übrigens wieder sehr nachhaltig, in einer unserer letzten Folgen mit dem Lorenz Bögli, der, als wir über das Thema Perfektion gesprochen haben und er dann geantwortet hat, nein, es geht ihm gar nicht um Perfektion, sondern um diese maximale Ästhetik. Das war für mich auch wieder so ganz eine nachhaltige Einschätzung der Lage, die mir total gefallen hat, weil ich finde, man denkt da wirklich drüber nach, geht es so immer um einen Perfektionismus oder geht es einem ja wirklich um die Ästhetik? Also es war halt traumhaft formuliert, finde ich.
Absolut. Also ich denke nach wie vor immer gern zurück an das Interview. War wirklich super. Und
total, ja.
Ja, ich freue mich jetzt auch natürlich, bin in der Hinsicht ein bisschen gehypt, was so die künftigen Interviews angeht, weil man doch merkt, so ja, jetzt kommen immer wieder interessante Gäste dazu. Also ganz egal, ob die wirklich ja bekannt sind in der Szene oder ob die wirklich so ein bisschen aus dem Underground kommen. Aber
Hauptsache so, tolle Geschichten.
Genau, jeder hat so eine eigene Story und bin sehr, sehr gespannt auf die vor uns liegenden Interviews. Also mal nach New York telefonieren, gell? Mal in die Schweiz telefonieren, mal in den Norden Deutschlands. Das, also es geht wirklich quer
durch. Das stimmt. Haben wir nächste Woche, oder? New York, oder? Genau.
Genau. Also sehr ist dann, cool. Beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt oder wenn die veröffentlicht wird, dann wird das Interview ja schon durchgeführt worden sein. Also bin auf jeden Fall total, total gespannt.
Muss ich vielleicht erklären, oder? Wir nehmen ja auf und veröffentlichen meistens ein, zwei, drei Wochen später, gell? Muss man ja so sagen.
hat sich ja mittlerweile sehr gut etabliert, gell? Also es läuft relativ stabil und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Schulterklopfer für uns beide, gell? Dass wir das wirklich regelmäßig durchziehen, dass das nicht so eine Eintagsfliege wird.
Ja, stimmt.
Ich bin ja wirklich stolz darauf, kann man so sagen. Weil,
das stimmt.
Ja, wie viele, also das habe ich letztens in einem Artikel gelesen bezüglich Podcasts, weil so viele neue Podcasts jetzt aus dem Boden schießen, weil alle auf diesen Hype irgendwie aufspringen wollen. Aber interessant ist auch, dass ja mindestens 60-80% wieder nach einer Woche oder nach einem Monat in die Versenkung verschwinden, weil einfach kein nachhaltiges Konzept dahinter ist.
Klar. Wundert mich jetzt gar nicht. Und es ist ja auch nicht einfach, das durchzuziehen. Also es ist ja wirklich heftiges Vorhaben, dass man sagt, okay, man sendet jetzt quasi, aber kontinuierlich. Gell?
Ja, und da sieht man, glaube ich, auch dran, was das bewirkt, wenn man kein, ja, sage ich mal, stabiles Konzept dahinter hat. Wenn man sich jetzt nur ans Mikrofon setzt und irgendwie reinredet und über irgendwelche belanglosen Themen spricht, dann mag das vielleicht ein bisschen gut gehen, so ein paar Wochen, ein paar Monate, aber irgendwann, ja, dann ist man es irgendwie überdrüssig, gell, und dann macht es einfach auch keinen Sinn mehr.
Fast so wie mit jeder Geschäftsidee, die nicht durchdacht ist.
Ja, genau. Also bis auf ein paar wenige, die halt wirklich eine riesige Community hinter sich stehen haben, gell, die halt wirklich alles Mögliche am Mikrofon besprechen können, da hört jeder gern zu, aber so wirkliche, also überspitzt gesagt, No-Names, die jetzt versuchen, so einen Alltagstalk zu machen, sehr, sehr schwer.
Ja, vor allem da irgendwie interessant zu bleiben, ist ja so schon schwer. Also man muss ja wirklich bemühen, gell? Und man muss sich wirklich ja bemühen um Gäste, um Stories. Das ist ja wirklich Arbeit, also es ist Aufwand, Arbeit. Mhm.
Ich merke es auch jetzt, ich bin relativ regelmäßig und wirklich bewusst dahinter, dass man den Podcast ja auch bewirbt, also auf den Kanälen Instagram, LinkedIn etc. Und also ich merke, was das für eine große Herausforderung ist, irgendwas den Zuhörern oder der Community zu entlocken, weil halt viele, also wirklich fast 100%, die schauen sich das an, hören mal kurz rein für ein paar Minuten oder schauen mal die Beiträge kurz an, lassen vielleicht ein Like da, aber das war's. Es ist nicht so, dass da jemand wirklich aktiv kommentiert und sagt, hey, coole Folge und hey, das habt ihr gut gemacht und so. Selbst wenn man die Leute dazu auffordert, ist es unfassbar schwierig, jemanden dazu zu bewegen, dass er wirklich sich die Zeit nimmt, was zu schreiben oder eine Bewertung abzugeben, die halt dann drin bleibt. Und also, boah, wirklich, also was für eine Herausforderung.
Weil der Medienkonsum einfach so seinen völligen Overload hat, gell? Es ist wirklich, du musst ja nichts kommentieren, du musst ja nicht irgendwas beschreiben oder kommentieren, weil das ist ja so fast schon sträflich, wenn dir das nicht gefällt, dann nimmst du das nächste. Also,
und ich kann
so auch die Wertigkeit, gell, ist heftig.
Ja, und ich kann das absolut nachvollziehen und auch verstehen, weil man ist ja selber so. Stell dir vor, du bestellst dir was über Amazon, gell, und du hast da ein richtig tolles Produkt gefunden. Ja, nimmst du dir denn die Zeit, eine Rezension zu schreiben oder sagst einfach nur, hey, cooles Produkt und ich freue mich richtig drüber? Also eher der erste Fall, gell?
Ja, ich mache es tatsächlich, wenn ich mich richtig freue über Produkt, dann mache ich das und dann bewerte ich auch den Shop und dann bemühe ich mich auch den Shop zu bewerten. Also ich persönlich bemühe mich da schon, ein tolles Feedback zu geben. Aber klar, wenn es mir so halbwegs wurscht ist, dann mache ich das auch wieder nicht. Also
ja, da bist du auch nicht konsequent. Da bist du tatsächlich voraus, weil selbst wenn ich also gerade von Thomann was bestelle oder wenn ich über andere Online-Shops abseits von Amazon was bestelle und das Produkt und der Service ist wirklich, wirklich gut. Gerade so beim Thema Radsport, ich habe da meine Favoriten-Shops, wo ich immer regelmäßig bestelle und die haben so einen coolen Service und haben wirklich immer die Produkte, die man sich wünscht. Und selbst da denke ich nicht wirklich dran, eine Rezension zu schreiben. Es ist eigentlich schade, weil es wird viel bringen, aber man ertappt sich dann tatsächlich selber, dass man sagt, boah, man ist einfach zu faul dafür und man vergisst es einfach. Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn jemand sagt so, ja, es ist zwar ein cooler Podcast und ich höre gern rein und ich höre vielleicht gern regelmäßig rein, Aber jetzt extra eine Rezension zum Schreiben, also kann ich absolut verstehen.
Also ich merke mal, so zum Thema Online-Shops oder welche Lieblings-Online-Shops das gibt. Also ich merke immer, wenn so besondere Ereignisse stattfinden, dann bindet mich das immer an gewisse Shops. Ich hatte mir vor kurzem den Fall, dass ich mal ein Objektiv bestellt habe. Dann kam das Objektiv, wir wissen alle, was ein Objektiv kostet, also das war so im 2000-Euro-Bereich. Dann mache ich die Schachtel auf und dann war dieses Objektiv voll mit Fingerdattern. Also ich packe das aus und denke mir, das gibt's doch nicht. Also das gibt's doch nicht. Wie kann man, also derjenige, der das einpackt, der kehrt ja, also und dann war ich wirklich schockiert und dann habe ich dann bemühe mich da immer sehr, dass ich Mail schreibe wie kann man sowas tun? Also ich finde das so vermessen und sowas gefällt mir dann, wenn sich dann die Geschäftsleitung persönlich telefonisch meldet und sich total entschuldigt über diesen Vorfall, weil die Geschäftsleitung natürlich auch sagt, das geht ja gar nicht. Und ich finde sowas halt echt einen wirklich guten Service, weil dass sowas mir passieren kann, das ist ja völlig in Ordnung, mein Gott.
Klar.
Und die bieten dann auch gleich und Gutschrift und ich kann es natürlich zurückgeben und dann sagst du, ja, ich will es ja gar nicht zurückgeben, ich will das Objektiv ja und dass das einmal wer aus der Schachtel nimmt, ja, mei, das ist auch noch okay. Aber halt dann muss man so viel Ästhetik, jetzt sind wir wieder dabei, besitzen, dass ich dieses scheiß Objektiv wieder abputze, gell?
weil es natürlich vergleichbar ist, wie wenn du jetzt in einem 4-5-Sterne-Hotel ins Restaurant gehst und die Weingläser haben Kalkflecken, gell, und ungefähr so in die Richtung ist das vergleichbar.
Ja, und dann finde ich, wenn sich dann ein Shop oder Unternehmen ist, kann ja auch regional sein, gell, wenn sich die dann dahinter klemmen, das zu bereinigen, da ist bei mir die Sympathie ganz oben. Also das ist dann, meistens bin ich dann so treu, da gehe ich nie mehr weg.
Ja, interessant.
Weil das gehört sich dann, gell, und denen ist es wirklich nur wichtig, wie gesagt, dann auch mit der Geschäftsleitung oder ich hatte mal so im Sportbereich im Laufband, so Laufbandfehler und so, gell, und immer wieder zurückgeschickt und reparieren lassen und es ist immer wieder das Gleiche, der gleiche Fehler gewesen und irgendwann hast du dann ein neues, dreifach so gutes Laufband kostenlos bekommen, weil das denen so wichtig war, dass der Service einfach stimmt. Und sowas ist ja dann echt großartig, finde ich.
Ja, über das Thema Kundenservice und so diese Kundenerfahrung, die man da immer macht bei verschiedensten Produkten, das wäre, glaube ich, auch schon wieder Folge wert, gell?
Absolut. Könnte man über unseren Service auch sprechen, welchen Service wir so in der grafischen oder in der Marketingdienstleistung eigentlich bieten oder womöglich nicht bieten, gell? Ist eine gute Idee.
Ja.
Um was geht es heute, Charlie?
Eigentlich? Heute geht es um ein Thema, was eigentlich ganz oft so immer wieder mal angesprochen wird. Ich bin da wieder in verschiedensten Foren ja unterwegs oder sogar in Facebook-Gruppen tatsächlich. Und das Thema Abonnement gegen Kauf Software. Also gerade so im Bereich Adobe, Affinity, so diese Gegenüberstellung, gell, kommt jetzt immer mehr auf. So, was soll man wählen? Geht man weiterhin auf Abonnements oder möchte man sich Software lieber selber kaufen? Und ja, es wird oft diskutiert, aber tatsächlich gibt es jetzt so artikelmäßig, wenn man im Internet mal schaut, keine Artikel, die das mal kritisch beleuchten, so im Designer-Alltag, in der Praxis. Also es gibt so ein paar, die sagen, ja, Pro und Contra, generell jetzt gesprochen, welche Vor- und Nachteile hat man bei den verschiedenen Modellen, aber so wirklich aus dem Berufsalltag erzählt, gibt es tatsächlich gar keine. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn wir das jetzt hier mal im Podcast besprechen.
Ja, sprechen über Abos.
Michi, wie stehst du dazu? Ich glaube, du hast dich so vom Abonnement-Modell tatsächlich gedanklich so ein bisschen verabschiedet, kann das sein?
Nee, ich verabschiede mich immer mehr von Adobe, nicht vom Abo-Modell. Also ich finde grundsätzlich die Abo-Thematik, die begleitet ja, glaube ich, mittlerweile schon jeden in seinem Leben. Also egal, ob er jetzt in unserer Branche ist oder gar nicht. es geht ja los vom Handyvertrag bis zum Fitnessstudio, bis zur digitalen Zeitung, bis zum Leasing, bis zum Carsharing, keine Ahnung. Mhm. Und ich finde im Gegenteil, also Abo-Modelle sind meines Erachtens gar nicht mehr wegzudenken. Und Abo-Modelle sind auch völlig modern und auch völlig richtig. Also man denkt jetzt, gutes Beispiel wäre jetzt mein Leasing. Ist jetzt mal unerheblich, ob es im privaten oder im geschäftlichen ist. Also ein Auto nicht zu kaufen, sondern zu mieten für die Dauer und Abnutzungsgebühren zu zahlen. Man geht dann noch einen Schritt weiter Richtung Carsharing, also wirklich einfach ein Auto zu nehmen, irgendwo zu platzieren und irgendwann später das nächste Auto zu nehmen. Also ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht mehr reden.
Absolut, ja.
Ich muss mir nicht ein Auto kaufen und dann sitze ich irgendwie, so wie es aus den 70er Jahren rauskommt, dann fahre ich das Auto 30 Jahre lang und dann, bis es auseinanderfällt. Also klar, also ich rede jetzt nicht vom ökonomischen oder ökologischen Aspekt, das meine ich jetzt gar nicht, aber dass das einfach modern ist und zeitgemäß ist, ich glaube, das ist total sinnvoll.
Ja, aber tatsächlich bemerkt man immer wieder, dass es auch ältere Designerinnen und Designer gibt, die halt wirklich ja sogar feindselig eingestellt sind gegenüber dem Abo-Modell, gell? Was glaubst du, woran kann das liegen, dass man sagt, ich will keinen Abo-Zwang und hin und her?
Ich weiß das ganz genau, an was es liegt, weil man ist täglich damit konfrontiert, finde ich. Also wenn man es jetzt mal rein ins Marketing oder ins grafische Gewerbe, ins Designergewerbe projiziert, dann ist mir das schon völlig klar. Also ich habe derzeit wieder einen Fall, es ist unglaublich. Brandaktuell, ich wollte gestern mit InDesign was machen und habe jetzt, gut, vielleicht liegt es an meinem MacBook, an meinem neuen, ist es ein M1 Mac, neues MacBook mit dem M1 Max-Chip, so wollte ich sagen.
Also eh schon und, High-End, gell?
Ja, und öffne InDesign und will da anfangen und also ich kann das gar nicht beschreiben, ich muss da ein Video machen. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da passiert. Also ich kann die Software gar nicht bedienen. Also wenn ich zoome und raus und rein zoome und quasi die Arbeitsfläche bewege, dann verschwinden die ganzen Objekte immer mehr, dann wird alles immer kleiner, bis alles weg ist. Also ich kann gar nichts damit arbeiten. Es ist unfassbar. Wirklich, Jordi, ich muss es zumachen. Ich kann nicht damit arbeiten. Es ist gar nicht möglich, weil ich sehe irgendwann nichts mehr. Oh, so. Ich hatte das schon öfter. Ich finde, das ist natürlich, glaube ich, einer der Hauptprobleme. Stefan Wiesner hat das einmal schön in einem YouTube-Video gesagt. Es geht ja um folgenden Punkt. Wenn ich heute ein Abo von einer Adobe Suite oder so habe, da reden wir ja von, keine Ahnung, wo geht's denn los? 30, 40, 50, 60 Euro im Monat. Mhm. Ich kenne jetzt die Preise nicht. Ich glaube, das ist aber jetzt ein bisschen irrelevant. Und dann gibt's irgendwelche Updates. Okay, die funktionieren nicht. Dann kann man sagen, das ist ein Bug. Dann muss das halt vielleicht wieder gefixt werden. Ja, okay, dann geht's weiter, dann gibt's irgendwelche Features, irgendwelche tollen neuen Features. Warum hat man bei Adobe immer das Gefühl, dass die Features nie innovativ sind, sondern die Features immer irgendwo alibimäßig sind und von anderer Software irgendwo abgekupfert wird? Und ja, noch nie stimmt. Gescheit funktioniert im ersten Release.
Das stimmt schon.
Und nochmal zum Stefan Wiesner, der hat das auch gesagt, er fühlt sich da verarscht. Wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, so gutes Beispiel, Photoshop und Luminar. Luminar ist vor kurzem, das war glaube ich letztes Jahr oder so, oder noch länger, hat so diesen USP gehabt mit einem Klick den Himmel austauschen. Nur das Beispiel. Das konnte Photoshop bis dahin nicht. irgendwann kam dann diese Funktion in Photoshop, aber nur als Beta und es hat erst noch nicht gescheit funktioniert und. Ja, sag mal, was ist denn das? Also, das geht doch nicht. Natürlich fühle ich mich dann verarscht. Klar. Also entweder es gibt die Funktion oder im Gegenteil, warum nicht drei Schritte weiter? Also wenn ich schon so eine Vormachtstellung habe, also warum habe ich dann nicht das Feature schon dreifach perfektioniert? Und
ja, wir haben gerade letztens bei unserer letzten Folge, wo wir spazieren waren, gell? Da haben wir beim ersten Versuch, genau, wo wir aufnehmen wollten, haben wir schon drüber gesprochen, gerade bezüglich,
wo auch das Kabel verkehrt eingesteckt war.
Richtig, gleiches Phänomen, furchtbar. Also wir haben aber zum Beispiel über Illustrator, sondern InDesign gesprochen, gell? Dass sich InDesign ja immer noch so dermaßen starr und
ja,
irgendwie globig anfühlt.
Und ja, ja, so unliquid. Mhm. Ich glaube, das trifft so. Ich hoffe, man versteht das so ein bisschen. Aber irgendwie wünscht man sich das ja ein bisschen mehr liquid. Ich glaube, das trifft es ganz gut vom Begriff, denke ich zumindest.
Ja, also das heißt, so von der Quintessenz her, Abo-Modelle grundsätzlich sind nicht mehr wegzudenken. Ich bin ja völlig dabei und ich liebe das zum Beispiel. Ich nutze ja immer Grover für meine elektronischen Geräte mittlerweile, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Und ich
ist ein absolutes Argument, genau.
Also ich liebe das. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier für meinen Gebrauch ein MacBook, das halt noch von der vorigen Generation ist, also noch keinem 1-Chip, aber von den Specs her ultra High-End. Also das könnte ich mir für das normale Geld nie leisten. Aber dadurch, dass ich halt monatlich eine Miete zahle für das, ist es wunderbar abdeckbar. Und ich kann das für 12 bis 18 Monate leasen und dann gebe ich es zurück und hole mir ein neues Gerät. Und
vielleicht, Jordi, kannst du mir kurz ZuhörerInnen erklären? Du gibst es dann zurück und dann fertig.
Also grundsätzlich kann ich mich schon mal entscheiden darüber, ob ich das Gerät weiterbehalte. Also
ob du das rauskaufst oder wie beim Leasing auch quasi.
Also ich kann es entweder zum gleichen Preis weiterleasen oder ich kann es rauskaufen, genau. Oder ich kann es halt einfach zurückschicken, muss halt schauen, dass es sauber ist, also auf den Zustand natürlich achten, wobei es da bequemerweise auch eine bestimmte Absicherung gibt. Das heißt, wenn irgendwelche Dellen drin sind irgendwo im Gehäuse oder wenn irgendwas nicht mehr gescheit funktioniert, dann kannst du es trotzdem zurückschicken. Gell? Also das ist schon zu einem Großteil abgesichert. Und ich schicke es dann zurück und sage, okay, mittlerweile ist eine komplett neue Version des MacBooks rausgekommen, dann nehme ich mir das. Und ich habe mir zum Beispiel schon das Sortiment jetzt angeschaut und tatsächlich ist es so, dass das neue MacBook mit dem M1 Pro-Chip mit ungefähr gleich viel Arbeitsspeicher und so weiter weniger kostet wie das ältere MacBook mit den höchsten Specs, das ich jetzt gerade habe. Und da denke ich mir, wunderbar. Also, und ich bekomme dann ein nagelneues Gerät. Das ist nicht so, dass ich da Gebrauchtes bekomme oder so, gell?
Und hast du schon länger Erfahrung damit? Ich glaube schon, gell?
Mittlerweile
schon ein paar Geräte zurückgegeben.
Genau, mittlerweile schon das zweite Jahr und hatte teilweise auch bis zu 5 oder 6 Mieten gleichzeitig. Vom MacBook bis hin zum Fernseher, bis hin zu Kopfhörer, sogar mein Radcomputer, also den ich immer für Navigation oder für Trainingseinheiten nutze, selbst den habe ich lange Zeit gemietet.
Und die Herdplatte und so.
Ja, genau, die Herdplatte.
Aber interessant.
Mega bequem und der Abwicklungsservice wunderbar. Also es gab halt ab und an mal so ein paar Diskussionsstellen, wo man halt an einen Support schreiben musste, weil irgendwie ein Produkt nicht rechtzeitig angekommen ist oder so. Aber das sind absolute Seltenheiten. Und aus dem Grund heraus liebe ich dieses Abo- oder Mietmodell, weil du dir halt Dinge anschaffen kannst, ganz egal, ob du sie jetzt dringend brauchst oder nicht dringend brauchst, aber du kannst sie dir anschaffen und verwenden, ohne dass du horrende Preise zahlen musst dafür. Das ist schon wirklich bequem.
Klar, man könnte jetzt beleuchten, von der anderen Seite, ob das natürlich, was den Konsum betrifft, hat man wieder Zugriff auf alles, ohne dass man viel Geld dafür zahlen muss. Also ob man von der Seite, glaube ich, beleuchtet man es jetzt mal nicht, weil das, glaube ich, wäre ein ganz anderes Thema. Aber natürlich jetzt für Arbeitsmittel und so weiter ist das schon top. Was ich da gern kurze Anekdote erzählen wollen würde, ist, weil du sagst, teilweise mehrere Geräte gleichzeitig, die Frage oder die Ängste kommen doch dann immer beim Zurückgeben einmal. Also Beispiel früher, wenn man sich ein Auto geleast hat, dann hat man das beim Händler seiner Wahl oder beim Händler seines Vertrauens gemacht. Und dann war das früher so, beim Zurückgeben hat der Händler gesagt, stell's einfach hin und such dann anderen aus. So war das wirklich. Also wer das noch kennt, man ging dann zum Autohaus und dann das Auto ist nicht einmal angeschaut worden, weil du warst ja Kunde, meistens durch den Kundendienst und so, dann auch schon ja bekannt und so. Und dann hat es einfach geheißen, ja, dann sucht dann den Nächsten aus und dann hat man halt so weitergeleast, gell. Also ich kenne das jetzt eher noch von den Eltern und so. Und ich selber kenne das ja auch von den Autohäusern. Und dann kommen so im bekannten Umfeld ja immer mehr so diese Themen wie Leasingmarkt und so, gell. Also dass man sich ja auch online die günstigsten Autos liest. So, und dann kam natürlich schnell die Diskussion auf, ja, aber was ist denn, wenn du so ein Auto zurückgibst? Dann wird natürlich das Auto gefilzt bis aufs Letzte und die kleinsten Kratzer werden dann angeprangert und werden die in Rechnung gestellt. Mhm. Vor dem hat man ja in der Regel Angst beim Leihen und beim Zurückgeben. Das ist ja ganz normal. Also jeder sollte zumindest davor hohen Respekt haben. Wenn ich sage, ich leihe mal was für 3 Jahre und gebe es dann zurück, dann muss ich ja ein Gefühl für die Verantwortung haben, wie ist der Zustand des Objekts.
Ja.
Und um das geht es doch immer, ob jetzt Grover oder ob Leasing, wenn ich das Ding zurückgebe, dann war es ja sonst immer die Angst beim Leasing. So ungefähr, ja, oder womöglich, wenn ich von der Marke gar kein weiteres Auto mehr nehme, dann ist der Händler gleich so ein bisschen beleidigt und dann schaut er das Auto ja noch genauer an. Nur tatsächlich ist es so, dass es ja für mittlerweile, also ich wusste das lang nicht, mittlerweile ist es egal, ob du jetzt einen Land Rover zurückgibst oder einen Fiat zurückgibst, also der Händler selber spielt keine Rolle mehr, weil es, glaube ich, der TÜV oder so macht. Also es gibt ein standardisiertes Abnehmeverfahren für Leasingfahrzeuge. Das heißt wiederum, dass es keine subjektiven Sympathien oder so eine Rolle spielen. Also nur weil der Händler jetzt beleidigt ist, kann er dir gar nicht mehr den Leasingwert irgendwie runterstufen, sodass du nachzahlen musst. Also da gibt es keine subjektiven Einschätzungen mehr. Das finde ich natürlich super, weil dann braucht man eigentlich auch die Angst nicht haben, dass der Händler, der haut dich da in die Pfanne und online kann man das sowieso nicht bringen, weil dann verdienen die richtig viel Geld beim Zurückgeben. Also so ist es gar nicht, sondern es gibt standardisierte Verfahren. Deswegen habe ich vorher gefragt, wie ist es bei Elektrogeräte, Grover oder ähnliches jetzt beim Zurückgeben. Ich kenne einen Kollegen, der macht das auch schon nicht mit Grover, über lange Jahre jetzt mit Fotoequipment und da hat es auch noch nie Probleme gegeben. Mhm. Also scheinbar ist es da auch so, dass normale Gebrauchsspuren und so weiter da völlig abgesichert sind. Gell?
Genau. Und bei mir ist es halt so der Fall, dass ich generell immer so penibel wie möglich darauf achte, dass man kein Gerät irgendwie beschädigt. Also ich greife ja alles Mögliche mit Samthandschuhen an, sozusagen.
Und ich bin da auch so und höre jedes Mal wieder bei den Autos, so gut hat noch nie ein Auto ausgeschaut beim Zurückgeben. Also das sagt ja auch viel aus, wie viel Spielraum man eigentlich hätte.
Ja,
also wenn man dann natürlich an Familien mit 3 Kindern denkt, wo die Rücksitze oder die Sitze auf der Rückseite zerkratzt sind, wo der Kofferraum zerkratzt ist. Und selbst das ist ja alles kein Problem. Also man hat da schon Spielraum, gell? Aber klar, wenn man immer sehr darauf achtet, dann
ist das sowieso kein Problem. Und man merkt es ja auch bei vielen anderen Services, also wenn ich jetzt gerade so Calendly zum Beispiel, was wir für unsere Terminplanung nutzen, oder MindNote, dieses wunderbar geniale Brainstorming-Tool, das sind so Services, wo man dann halt auch sagt, ja, da sind mir diese 10 Euro im Monat schon wert. Ja, und
genau, das stimmt.
Allerdings, also man muss das natürlich auch dazu sagen, irgendwann häufen sich die Abonnements schon ins Unermessliche. Das ist dann schon
ganz klar, das ist
wieder
die
schwieriger,
Gefahr,
das Ganze im Überblick zu behalten. Also 3 Euro hier, 5 Euro da, 10 Euro da.
Ja.
Und also die, ich sage mal, die Anforderung oder die Erwartung an ein Tool, dass du dich dafür entscheidest, monatlich dafür zu zahlen, sind sehr, sehr hoch geworden, weil mit einem selbsterklärenden Standard-Feature-Set kannst du mittlerweile, glaube ich, ja keinen Kunden mehr überzeugen, dass der monatlich dafür zahlt. Weil es gibt so viele hochwertige Tools, die bereits im Free-Plan schon Features anbieten, mit denen du sehr, sehr viel abdecken kannst. Und die Profi-Pläne und Expertenpläne und so weiter, die haben halt wirklich so Sonderfeatures, die du wirklich nur im Ausnahmezustand brauchst. Aber für den Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt nochmal, sind die meisten Free-Pläne schon sehr, sehr umfangreich. Und da merkt man halt auch wieder, wie so Softwarehäuser sich darum wirklich regelrecht streiten müssen und da wirklich ihre Leistungen absolut hochschrauben müssen, dass sie ein Tool anbieten können, wo du sagst, da sind mir die 10 Euro im Monat wert.
Ja, also es ist ja, wenn man mal so ein bisschen reinfühlt, also ich vergleiche das ja fast schon oft mit einer Versicherung. Also bei einer Versicherung sagt man ja irgendwie bei einer Betriebshaftpflicht oder bei einer Unfallversicherung, ja, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Das ist ja immer so die große Frage, gell? Und wenn ich es dann habe, bin ich froh. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube schon, dass man das auch mit Abo-Modellen durchaus vergleichen kann. Weil oft ist ja so, ob das jetzt Stockfotos sind oder eben ein Mindmap-Tool oder was auch immer. Aber es ist ja schon so, wenn ich es dann brauche, dann ist es elementar so wichtig und es bringt mir gerade in der jetzigen Lage vielleicht so viel. Klar, es versichert dich jetzt nicht, aber es hilft dir dann so viel weiter, dass es durchaus rentabel ist, auf Abo-Modelle so einzusteigen. Definitiv.
Stimmt, ja. Wie stehst du grundsätzlich so zu den Abrechnungsmodellen? Bist du eher Fan von jährlicher Abrechnung oder monatlicher Abrechnung?
Tatsächlich, mir ist es immer lieber jährlich. Also ich bin so, dass ich einfach grundsätzlich, glaube ich, mir sind so Jahresabrechnungen auch buchhalterisch einfach lieber. Aber natürlich, wichtig ist ja immer, dass es so monatlich kündbar ist und so, gell? Das ist natürlich ja eh bei den meisten seriösen. Die Frage, kennst du dieses, also ich kannte es tatsächlich nicht, Schande über mein Haupt. Kennst du diese Gesetzesänderung der Mobilfunkverträge?
Ich glaube. Ja.
September 21 oder so war das, gell?
Ja, ich dachte jetzt spontan gerade, dass das erst mit Jahreswechsel aktiv war. Also dass es wirklich beschlossen war quasi. Mhm. Aber ja, also absolut notwendig und schon längst überflüssig, gell?
Überfällig meinst du, gell?
Überfällig, ja.
Ja, ich kannte es, also ich kannte es schon, aber ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und letztlich auch wieder so Telefonanbieter, man ärgert sich und denkt sich, oh, Kündigungsfrist. Und dann wird man so von den Servicemitarbeitern des eigenen Telefonanbieters darauf hingewiesen, sie können ja auch kündigen. Ja. Und dann, ach ja, genau. Und ich glaube, die Gesetzesänderungen, die sind ja immer noch in Planung. Ich glaube, es geht ja noch weiter mit, bin mir gar nicht sicher, so Fitnessstudio-Verträge, ob die auch schon monatlich kündbar sind. Dann dieser Jetzt-Kündigen-Button, auch online wird ja Pflicht. Ich glaube, das kommt so im Sommer 22 oder so, wo es auch einen Jetzt-Kaufen-Button gibt, muss es auch einen Jetzt-Kündigen-Button geben. Mhm. Und das, glaube ich, das wissen wir alle, das sind auch Themen, die schon längst überfällig sind.
Absolut. Also das habe ich oft einmal schon gelesen. Also manche Softwarehersteller oder andere Anbieter, die den Kündigungsprozess so dermaßen kompliziert und intransparent gestalten und die dann auch noch versuchen, also im schlimmsten Fall versuchen sie es sogar noch, wenn du den Button fürs Kündigen gefunden hast, dass sie dir dann mit wirklich eindrücklicher Formulierung so ein Schuldgefühl aufbürden wollen, indem sie sagen,
ja, aber das,
also ich finde es auch höchst bedenklich und also bin da überhaupt kein Fan davon und finde eher, dass das kontraproduktiv ist, dass du damit Leute noch eher dazu bringst zu kündigen.
Aber du weißt, wer da führend ist, oder?
Ja, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also,
das ist ja unglaublich. Also
ja,
die Schuldgefühle, genau. Also gerade, dass du nicht sagst, wie konnte ich, gell? Also, ja.
Ich meine, das haben wir hier schon beim Thema Adobe und da hätte ich tatsächlich also, sogar
Adobe ist ja über, ist meines sogar, Wissens, glaube ja. ich, gar nicht möglich, das online zu kündigen. So war zumindest der letzte Stand.
Das Lustige,
nicht kündigen.
Das Lustige und wirklich Abstrakte oder Absurde ist eigentlich, dass du das gar nicht kündigen musst. Du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass die monatliche Abrechnung nicht durchgeführt werden kann, indem du zum Beispiel deine Kreditkarte entfernst oder wenn du zum Beispiel eine Kreditkarte gar nicht mehr nutzt oder wenn du kein Saldo mehr auf dem Konto hast, mit dem deine Kreditkarte verbunden ist, dann gibt es eine Warnung, so ja, bitte Zahlungseinstellungen oder Zahlungsinformationen aktualisieren. Wenn du das partout nicht machst, dann werden halt deine Services eingestellt. Aber dir passiert so nichts.
Also bei Adobe fand oder wo?
Bitte?
Bei Adobe.
Richtig. Also
Ich glaube, da hat der Deutsche ein Problem. Weil das machst du mal bei Mobilfunkanbieter, glaube ich, dann hast du einen Schufa-Eintrag.
Ja, das stimmt schon.
Also ich weiß nicht, ob das dann bei Software oder so nicht der Fall ist. Also ich glaube, das macht der Deutsche ja aus Correctness eher weniger, gell? Mhm. Deswegen will man ja immer kündigen. Oder
ja.
Man will das, also das einfach so.
Ich fand es halt nur witzig, dass das auch ein Mittel ist.
Gell, ich weiß, was du meinst, genau. Und es ist durchaus bei vielen amerikanischen Diensten oder Apps oder so, ist es so. Man muss einfach nur seine Kreditkarteninformationen rausnehmen. Punkt. Mhm. Du musst nichts kündigen. Mhm. Alles gut. Das stimmt.
Aber ja, ich habe öfters mal, so zwischendrin mal, also ab und zu kann man ja dieses Adobe-System ja ein bisschen überlisten, weil du kannst ja diesen Kündigungsprozess über das Benutzerkonto relativ leicht ansteuern. Also grundsätzlich, den Wunsch, das Abo zu kündigen, ist mittlerweile doch sehr leicht geworden. Nur ist es so, dass dir in diesem Kündigungsprozess, dass du mehrere Schritte durchlaufst. Also erst einmal wird dir noch mehr angeboten, hey, willst du wirklich kündigen oder willst du nicht lieber deinen Plan ändern auf einen anderen? Und manchmal ist es sogar so, dass sie dir dann einen günstigeren Zahlungsplan anbieten für eine gewisse Zeit. Also dass du zum Beispiel die Adobe Suite, das Komplettpaket für 2-3 Monate umsonst bekommst oder für 50% weniger. Und so versuchen sie dich halt im letzten Schritt nochmal umzustimmen, dass du sagst, ja gut, dann bleibe ich halt noch. Was aber in den letzten Monaten, was mir da deutlich aufgefallen ist, dass dir halt auch Gebühren auferlegt werden, wenn du vorzeitig kündigen möchtest.
Mhm, genau.
Dass du halt dann sagst, ja gut, du kannst jetzt schon kündigen, aber dann musst halt 120 Euro Gebühren zahlen. Weil du damals irgendwie unwissend oder versteckt einen Jahresplan abgeschlossen hast, statt diesen monatlichen Plan. Und ja, dann stehst du erstmal da und sagst, ja gut, diese 100 Euro möchte ich jetzt natürlich nicht zahlen, dann bleibe ich dabei noch. Und ja, das ist eine sehr, sehr dreiste Masche, finde ich.
Ja.
Und
also dieses zwanghafte Halten wollen, also ganz ehrlich, das erinnert mich an Premiere, das werde ich nichts mehr sagen, Charlie, oder? Oder kennst du Premiere noch?
Also der Fernsehanbieter vor Sky, oder?
Ja, genau.
Mhm. Klar.
Und da war es also einmal Premiere, immer Premiere. Also unmöglich. Ich weiß, ein Freund von mir, der ist da, die sind da vor Gericht gegangen. Also ein Zirkus. Du bist da einfach nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und jetzt ist ja, Sky ist jetzt auch monatlich kündbar und die haben das auch verstanden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das aufgrund der Gesetzeslage, ob die da mitgegangen sind. Aber ich glaube schon davor auch, Netflix und so, ist es ja alles kein Problem, gell, dieses monatliche. Und ich finde nach wie vor dieses zwanghaft Hindern, dass jemand geht. Also das ist einmal das eine Thema. Ich finde, man muss ja beide Sachen beleuchten. Also A, dieses zwanghafte Halten eines Abos. Und dann muss man natürlich auf der gegenüberliegenden Seite sich anschauen, was hat man jetzt überhaupt für Vor- und Nachteile von Abos. Und
hey,
ich glaube, mit allen Grafikerkollegen, die wir doch kennen, Jordi, also jeder ist doch eigentlich total genervt von gewisser Software und in Verbindung mit dem Abo-Modell, weil man natürlich immer sagt, ja, die wollen monatlich Geld von mir dann funktioniert das nicht, dann funktioniert das nicht und funktioniert das nicht. Also das kann ja nicht wahr sein. Also mich wundert ja gar nicht, dass das ganz viel miese Stimmung verbreitet. Weil wenn ich schon so teuer auch reingehe, gell, in die Monatsbeiträge und so ein Platzhirsch bin und den ganzen Markt alleine fast besetzt, ja, ich finde, dann muss man anders abliefern. Und ich mache das Ganze jetzt schon über 20 Jahre und ich komme immer mehr auf den Entschluss, ich brauche die Software nicht mehr. Also mein ganzer Workflow basiert ja auf Eigenheiten. Ja, und Eigenheiten meine ich damit, wenn man jetzt mal sich Photoshop anschaut, sagen wir mal an, fotografische Bildbearbeitung. Da spielt sich das meiste, sage ich mal, so in einem Maskierungsmodus ab, dass ich im Maskenmodus einfach ziemlich viel mache, ohne jetzt näher ins Detail zu gehen. Ob ich das jetzt mit Photoshop oder mit ähnlicher Software mache, ist letztendlich irgendwann einmal wurscht, weil ich weiß, ich habe eine gewisse Technik und das Werkzeug dazu, das ist mir eigentlich egal. Das ist wie, ja klar, mit einer teuren Bohrmaschine komme ich vielleicht leichter in die Wand, aber mit der, die ein bisschen billiger ist oder viel billiger ist, irgendwie komme ich ja rein. Es geht.
Ja klar, also wenn es um einzelne Bearbeitungsschritte geht oder einzelne Anwendungsfälle, da bin ich völlig bei dir, dass man da eine Vielzahl an Alternativen hat. Affinity zum Beispiel ist ja jetzt aktuell so der meist hochgeschätzte Konkurrent zu Adobe. Und ich verstehe das auch. Ich habe mal die Trials von Affinity jetzt mal runtergeholt und schaue mir das so im Detail an und bin da tatsächlich am Überlegen, ob ich langfristig gesehen auf Affinity umsteige. Und das, also von der Funktionsweise her, vom User-Interface ist es genauso bequem. Klar, die Workflows sind ein bisschen anders. Das stimmt schon, da muss man sich halt neu eingewöhnen.
Ja.
Aber für die einzelnen Anwendungsfälle ist es schon, ja, also da braucht man nicht diskutieren, glaube ich. Das ist
genau.
Absolut also, hochwertig und praxisnah. So ist es.
Und du sagst jetzt, klar, man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber ich erinnere nochmal am Anfang des Gesprächs, ich wollte was mit InDesign machen, es ist gar nicht möglich. Ich kann nichts machen, weil diese Software, die ich seit Jahren verwende und bezahlen muss und die funktioniert gerade gar nicht. Ja, mag an meiner Hardware liegen, das kann schon sein. Was auch immer, gell? Aber trotzdem, sollte Adobe auch mit M1-Chips nicht irgendwann relativ schnell gut arbeiten können?
Es wundert mich, dass es nicht bereits schon tut.
Ja, es wird zwar immer besser und so, aber naja. Und noch mit zur Erinnerung, Beispiel Affinity Photo kostet, ich glaube, 55 Euro.
Ja.
54 Euro irgendwas.
Ich bin halt
Kaufversion.
Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich habe es ja schon mal gesagt, ich zweifle nicht daran und ich würde mich auch nicht wundern, wenn auch Affinity auf ein Abo-Modell umsteigt, langfristig, weil oder ich bin generell gespannt, wie sie das weiter finanzieren möchten, weil es wird bestimmt nicht dabei bleiben, dass sie sagen, wir haben da eine Software, die kannst du kaufen und die bezahlst du nur einmal und dann nie wieder. Also irgendwo muss da wieder Profit reinkommen, ob das jetzt über Add-ons ist oder ob das über bezahlte Updates ist, die man dann kaufen muss, wie auch immer. Ich bin gespannt.
Ja, natürlich kann man gespannt sein, aber ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch Apple. Also Apple Software ist meines Erachtens, es ist nur meine Meinung. Die haben immer eine der besten Softwarelösungen überhaupt. Immer. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, ob das Apple Logic Pro oder so ist. Also was so die Audio Bearbeitung betrifft oder Musik komponieren, Musik produzieren. Also das Apple Logic, ja, glaube ich, kostet 299 Euro oder so. Eine Kaufversion und du kriegst deine Updates. Naja, vielleicht gibt es irgendwann einmal wieder eine neue Version, die man dann kaufen oder nachträglich bezahlen muss. So war es halt früher auch mit Cubase, mit Steinberg. Cubase zum Beispiel habe ich heute extra nochmal geschaut, ob die immer noch zu kaufen ist. Mhm. Ja, es gibt immer nur Kaufversionen. Final Cut ist ja Apple-Produkt. Also ich finde, es geht ja auch anders. Es geht ja auch mit Kaufversionen. Mhm. Ja, nur, ich habe dir das, glaube ich, vor kurzem erzählt, ich habe ja noch die, also ich war ja noch in so einer Phase, wo ich mir Adobe CS, also Creative Suite, hat sie geheißen, vor der Creative Cloud, also vor der CC-Version, gab es die CS-Versionen. Die hatte ich damals noch gekauft für 2000 irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Aber die funktionieren gar nicht mehr. Also die kannst du natürlich gar nirgendwo mehr installieren. Mhm. Ja, jetzt kann man sagen, klar, aufgrund der Betriebssysteme, aufgrund der Hardware und so weiter. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem ist es irgendwo, ist es einfach nicht rund. Irgendwie fühlt man sich dann teilweise halt doch veräppelt, gell? Wenn man mit Abo-Modellen und wenn man immer so eh schon das Gefühl hat, das ist so teuer und dann funktioniert was nicht, dann sind die Features so alibimäßig.
Ja, das ist, glaube ich, ja der hauptsächliche ausschlaggebende Grund, wenn das Bezahlmodell oder wenn all die Kosten mit dem Service oder den Features nicht übereinstimmen. Genau, also ich glaube, dann schmerzt es am meisten und dann ist man am meisten frustriert, weil ich kenne auch genügend andere Tools, wo ich liebend, gern und dankend das Geld überweise monatlich, wo es mir überhaupt nicht wehtut. Also Spotify zum Beispiel oder Figma, denke ich jetzt auch schon drüber nach, ob ich für mich sogar einen Paid-Plan einstelle, weil ich das Programm so liebe und ich sehe auch aufgrund dessen, wie ich so das Unternehmen verfolge, was die alles neu entwickeln und so, da merkst du halt einfach, die hören auf die Community, die befassen sich mit dem, was man so im Arbeitsalltag erlebt und reagieren darauf und haben immer wieder so coole Features, wo du sagst, boah, genau das, auf das habe ich gewartet oder genau das ist mega gut und mega tolle Idee und dann bezahlst du das auch liebend gern, gell?
Genau, wie du sagst, dann bezahlt man es auch gern und bei Adobe hat man immer das Gefühl, also ich glaube, wir wollen jetzt nicht über Adobe schimpfen, weil das muss jeder selber wissen, das ist ja, glaube ich, nur unsere Meinung oder aber dann entwickeln sie mal 1000 Apps, die wo einen überhaupt nicht interessieren, wo man auch nicht braucht.
Die man nicht braucht,
Die man nicht braucht und die Standardwerkzeuge, mit denen man arbeiten muss, werden immer unzuverlässiger. Mhm. Und ich glaube, Jordi, wir können da auch von richtigen Production Workflows reden, die wir in unserer Laufbahn auch schon kennengelernt haben, wo große Kataloge zum Printbereich produziert werden, wo einfach diese Stabilität absolut Muss ist. Ja. Und wenn du dann natürlich auch noch also instabile Software hast und ständig Probleme hast, dann wird es echt eng. Also dann wird es echt eng mit Verständnis.
Ich erinnere mich noch, als ich damals noch auf meinem Windows-Rechner, also damals heißt vor 2-3 Jahren, also es ist gar nicht mal so damals, aber als ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich WLAN-Ausfälle hatte, wo ich mir stunden- und tagelang Gedanken drüber gemacht habe, an was es liegen könnte. Ich habe mein gesamtes WLAN-Netzwerk gecheckt, habe alle möglichen Sachen probiert, habe Foren durchgekämmt, bis ich dann draufgekommen bin, dass ein versteckter Adobe-Dienst, der im Hintergrund gelaufen ist, die Internet- bzw. WLAN-Stabilität beeinträchtigt hat. Und da denke ich mir auch wieder so, also wie kann das wahr sein? Genauso wie mit einem früheren Arbeitgeber, wo wir halt immer mit einem hauseigenen Server verbunden waren und wo es immer wieder Ausfälle gegeben hat beim Serverzugriff, weil Adobe irgendwas blockiert hat.
Naja, man muss sogar noch weitergehen. Es gab dann teilweise, wenn man bei einer Produktionsstrecke oder mit einer Printstrecke, die über 1000 Seiten oder mehr geht, wo man über einen Server arbeiten muss, mit verschiedenen Menschen dran arbeitet, wo dir dann Dateien beschädigt werden.
Ja.
Also unwiederbringbar. Ja. Also ganz ehrlich.
Als wäre es gestern gewesen, das stimmt. Ich meine, ob man das Problem jetzt bei anderen Softwaren jetzt genauso hat oder nicht, weiß man nicht, gell? Also
genau, ja.
Jede Software hat ihre eigene Macken, aber da fällt es halt besonders ins Gewicht, weil das Unternehmen halt das immer als perfekte Lösung deklariert und auch die Kosten entsprechend hoch sind.
Richtig, du hast das vorher schon gesagt. Man will halt ein angenehmes Gefühl. Also wenn du sagst, du findest Figma mega und dann bezahlst du es ja gern, weil es macht dir auch Spaß. Das ist ja, warum haben denn die Handwerker das beste Werkzeug? Weil es Spaß macht und weil es zuverlässig ist. Ja. Warum hat man als Fotograf die teuren Marken, weil es zuverlässig sind? Und ich glaube, wenn was nicht funktioniert, ist einfach, wenn das instabil ist oder wenn du einfach so eine Dissonanz hast in deiner Vorstellung, dass du sagst, irgendwie, oh, das passt mir nicht, das ist teuer und es ist ja nicht stabil und ich bin unzufrieden. Und ich glaube, ich für mich glaube, dass auch die Grenze jetzt erreicht ist. Also ich bin der Meinung, auch in Ausblick auf die nächsten Jahre, und es kommt ja gewaltige Konkurrenz daher. Also wenn man sich jetzt nur mit Canva anschaut, wo man sagt, oder Lucid Press, wenn ich es richtig ausspreche. Also ich brauche überhaupt kein InDesign mehr, um absolut professionelle Printstrecken zu produzieren. Ich brauche das nicht mehr. Das ist eine Kampfansage.
In dem Moment bekommen wahrscheinlich tausende Drucker Schnappatmung.
Ja.
Sind in der Druckvorstufe was?
Ja, aber es ist nicht mehr so, weil die ganzen Tools trotzdem die Druckvorstufe souverän meistern. Ja. Ist so.
Ja.
Also ich glaube, dass gewisse Firmen, wir haben so einen technologischen Wandel, der zieht ja so an und Software. Und also ich glaube, dass irgendwann einmal ein großes Problem ist, was gewisse Hersteller betrifft. Mhm. Ein Beispiel ist auch, bleiben wir nochmal bei Photoshop. Ich glaube, alle wissen ungefähr, was Photoshop kostet in einer kleinsten Version. Und dann ein kostenloses Online-Pendant namens Photopea, also wie die Erbse Photopea. Mhm. Kostenlos. Photopea.com. Und du kannst schon gleich loslegen, indem du eine Datei öffnest. Du brauchst keinen weiteren Klick tätigen.
Und nicht einmal was installieren, gell? Also es ist
browserbasiert. Nichts. Mhm. Genau. Und hast hier, gut, klar, natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, aber die und die Features, die gibt's da gar nicht. Aber nochmal, jeder hat doch so seinen Workflow. Und klar, wer jetzt einen Workflow hat, wo Adobe-Features dringend notwendig sind, ist ja eh klar, braucht man nicht reden, dann geht es halt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe meinen gewissen Workflow in der Bildbearbeitung und dann kann ich das mit anderer Software genauso lösen oder Affinity Photo oder selbst Pixelmator oder Pixelmator, glaube ich, ist ein Wahnsinnstool, dann kann man mal durchaus schwer hinterfragen, warum man dann so an gewisser Software kleben bleibt. Ja, wahrscheinlich ist es eine Prestige-Sache, wie wenn man als Fotograf mit Canon, Sony oder Nikon fotografiert und eben nicht mit Olympus, keine Ahnung, nur als Beispiel. Wahrscheinlich klebt man da so dran, dass einem das so schwerfällt. Aber ja, vielleicht, wenn ich nur ausholen darf, ein riesiger Punkt war natürlich immer die Fonts.
Mhm.
Ja. Ich glaube, das war früher schon so mit dem Type Manager von Adobe oder Type Font Collection. Heute ist es ja in der Creative Cloud im Paket meistens enthalten oder glaube immer enthalten, dass man ja auch die Adobe Fonts nutzen kann. Und wenn man natürlich keine Fonts hat, dann ist man gleich mehr aufgeschmissen. Aber ich finde, in Zeiten mit Google Fonts und Co. und auch in anderer Software sind ja Fonts enthalten, ist das Thema auch gar nicht mehr so dramatisch. Jetzt kann man sagen, ja, aber die renommierten Fonts, die findest halt nur da und da. Ja, okay, aber auch typografisch ist ja ein Riesenwandel da. Die Frage ist durchaus provokativ. Also bitte, wenn es jemand kritisiert, das ist okay, aber brauche ich denn noch so die renommierten alten Fonts, brauche ich die noch alle oder kann ich in diesem Wandel auch nicht einmal völlig umsteigen, was Fonts betrifft? Also ich sage durchaus ja, auch Typografie hat einen anderen Stellenwert, wie es vor 20 Jahren hatte.
Ja, tatsächlich habe ich ein paar Gäste auf meiner Liste, was Interviews angeht, die stark in dem Typo-Bereich sind.
Oh, also spannend,
die teilweise auch selbst Typo gestalten, also richtige Type-Designer, muss dann nur mal anfragen in naher Zukunft. Aber wäre auf jeden Fall spannend, da auch nochmal drüber zu quatschen, über das Thema.
Das stimmt.
Und ja, es gibt bestimmt so Klassiker, die man immer wieder verwenden kann und auch bestimmt sollte, weil du halt da ja diese handwerkliche Verlässlichkeit hast. Aber ich habe mir ein bisschen so Gedanken drüber gemacht und denke mir halt, gut, diese 60 Euro, die du dir sparst, wenn du Adobe mal aussetzt, da wartest du 3 Monate und dann kannst du dir auf myfonts.com oder von Linotype, kannst du dir die Schriftfamilie einfach so kaufen und hast sie dann. Gut, muss man halt schauen, welchen Lizenztyp man braucht, gell? Aber du hast es auch schon richtig gesagt, Google Fonts und ähnliche Open-Source-Plattformen, die haben schon out of the box, also wirklich sehr, sehr gute und solide Schriftpakete, wo ich halt auch dazu sagen muss, also so halbscharige Bibliotheken wie dafont.com, also würde ich jetzt mal stark ausschließen, obwohl da leider sehr, sehr viele Designer drauf schwören. Ich würde es nicht tun, aber Google Fonts an sich, Google Fonts an sich ist super gut und hat auch nur hochwertige Fonts drin. Kann man sehr, sehr gut im Webbereich und auch für den Druck verwenden. Also
Und ich glaube schon, natürlich, es geht um den eigenen Workflow. Das muss man immer wieder dazu sagen, weil ich glaube, Jordi, wir beide merken schon seit längerem, also in meinem Workflow ist es so, ja, der Printbereich, na klar ist der, wenn er da ist, ist er wichtig. Dann wird der auch wertig umgesetzt. Aber er wird auch weniger. Und es ist auch völlig okay, dass er weniger wird, weil man auch gar nicht mehr so drauf erpicht ist, dass, ja, und im Print und, oder Print produzieren. Ich kann halt mit allem genauso hochqualitativ Print produzieren. Punkt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das bringt es auch auf den Punkt. Ich kann das mit mehreren Software-Varianten. Ich brauche dann nicht mehr die Master Collection von XY, egal.
Ja. Ja, und
deswegen,
gerade in einem Bewerbungsprozess, glaube ich, braucht man sich ja mittlerweile nicht mehr damit rühmen, dass man das Adobe-Komplett-Paket hat und Intus hat.
Ich sehe ich auch so.
Es gibt ja, also wir haben das ja uns als Thema aufgeschrieben, was ein gutes Portfolio ausmacht oder gerade so diesen Bewerbungsprozess. Und ich glaube, da werden wir das Thema auch nochmal anschneiden, weil wir da recht lustige Anekdoten haben, was das Thema Bewerbung angeht.
Aber es ist überhaupt, das ist doch jetzt nochmal toll angesprochen, so eher am Schluss jetzt. Aber das ist, ja, ist ein eigenes Thema, Charlie, weil definier dich nie über Software. Ich glaube, das ist haben wir die Idee schon festgehalten als Folgentitel, weil ich glaube, die trifft es genau.
Ja, richtig.
Weil das liest man auf den Bewerbungen, ich kann die Software und so. Also für mich ist das ja Oberbullshit. Ich kann InDesign.
Und ich kann lesen.
Und ich kann einen Hammer bedienen und sowas. Also, ist auch ein ganz heißes Eisen, aber da machen wir mal eine eigene Folge draus.
Ja. Ja, es war, glaube ich, diesmal ein bisschen ein negativ behafteter Talk, glaube ich.
Wo
wir so ein bisschen Frust abgelassen haben. Es ist auch mal schön, wenn man das so machen kann, weil es gibt bestimmt einige, die uns da beipflichten. Es gibt bestimmt auch einige, die das ganz anders sehen. Und,
ja, es geht ja nicht um das, über jetzt Adobe und Co. zu schimpfen, um Gottes Willen. Also es gibt ja ganz viele gute Seiten, aber es geht, glaube ich, mehr so um jeder soll sich da gar nicht so mitreißen lassen, sondern ich glaube, wichtig ist immer selber individuell entscheiden, was brauche ich, was will ich oder was gefällt mir einfach gar nicht oder was akzeptiere ich nicht. Und da gibt es dann viele Alternativen.
Und vor allem, also du hast es gerade angesprochen, auch die Augen offen halten, nach anderen Möglichkeiten und einfach mal so über den Tellerrand zu schauen. Und ja, dann ist halt bei der anderen Software der Workflow anders. Aber wenn das dafür heißt, dass ich mir 60 Euro im Monat einsparen kann und dabei das gleiche Ergebnis rausbringe, ja, dann werde ich das tun. Und dann ist es auch diese Eingewöhnungsphase. Ja, dann setze ich mich mal ein paar Stunden dahinter. Aber es ist einfach, Adobe ist nicht der one way to go, also
das stimmt.
Nicht mehr.
Es ist vielleicht ein Punkt nur so im Fotobereich, so Lightroom oder Capture One. Ich habe extra vorher noch mal nachgeschaut. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Übergangsphase, um dann ausschließlich in die Abo-Phase reinzugleiten, das weiß ich nicht. Aber Capture One bietet zumindest beides. Gibt es ein Abo-Modell und ein Kaufmodell. Also, wie gesagt, man weiß es nicht, vielleicht ist es ein Übergang. Ja, aber trotzdem, auch im Lightroom oder im RAW, also RAW-Software, gibt es ja auch ganz viele Alternativen schon, die einfach echt krass sind und super performen. Und auch hier, mei, es ist immer so eine Prestige-Sache, gell?
Stimmt. Ja, damit wären wir am Ende unserer Folge. Sind wir jetzt schon relativ pünktlich bei einer Stunde angekommen und haben uns jetzt quasi alles von der Seele geredet, was das Thema angeht. Jetzt können wir das abhaken. Und ja, also wenn jemand von der Zuhörerschaft mal darüber sprechen möchte oder also seine Meinung mit uns teilen möchte, gerne schreiben. Also über projektabhängig.de kann man ja jederzeit uns kontaktieren, also oder direkt über E-Mail oder Instagram oder über LinkedIn, je nachdem. Gibt es ja viele verschiedene Kanäle. Also wäre cool, wenn man da natürlich auch mit anderen mal in den Austausch kommt und sieht, ja, wie denken andere so, und man macht sie nicht immer von seiner Meinung abhängig.
Genau. Augen auf bei der Abo-Wahl.
Genau. Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende dieser Folge. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Wir haben ja nächste Woche unser Interview schon anstehend, gell? Und insofern, bis dann, Michi.
Bis demnächst. Ciao.